Die nächsten drei SpeakerInnen verdienen gleich, aber bitte nicht direkt an der Stelle, weil wir gerade schon applaudiert haben, verdienen aber prinzipiell einen besonderen Applaus. Denn sie engagieren sich für die Zivilbevölkerung in einem der gefährlichsten Kriegsgebiete der Welt. Seit Februar 2024 ist die Berliner Hilfsorganisation CADUS in Gaza im Einsatz. Sebastian Jünemann, Annalea Göhl und Nick Zemke geben heute uns allen einen Einblick, wie so ein Hilfseinsatz überhaupt vonstatten gehen kann, wie der organisiert werden kann. Wie bereitet man ein Team darauf vor? Wie unterstützt man die Leute in solchen Teams, die tatsächlich vor Ort im Einsatz sind und all das Grauen dort vor Ort sehen, das wir nur über die Nachrichten kennen? Und sie geben uns auch einen Einblick darin, wie Geoinformationssysteme bei der Koordination eines solchen Hilfseinsatzes helfen können. Ich bitte euch alle, ihr seid zahlreich erschienen, das freut mich sehr, gerade bei diesem Thema. Einen großen Applaus an die drei und viel Spaß.
Hört man mich? Ja. Stunktier, vor 8 Wochen. Komischer Post, lässt mich ganz unwohl fühlen. Ihr wart doch selber da. Wisst ihr nicht, dass es 1948 angefangen hat? Wisst ihr nicht, dass es keine Rechtfertigung ist? Es klingt nämlich so, @cardus.org, bitte überarbeitet diesen Post.
Anne, 2015, vor 10 Wochen. Elend verwalten ist auch keine Lösung. Warum setzt ihr euch nicht dafür ein, dass die Hamas sich ergibt und die israelischen Geiseln freilässt?
Nana Nixta, vor 38 Wochen. Ihr lasst die Leute schon allein, wenn ihr es noch nicht mal schafft, zu benennen, wer für die Angriffe und Einschläge verantwortlich ist. Die Soldaten des zionistischen Staates filmen sich dabei, wie sie die Unis in die Luft jagen, aber ihr könnt das nicht mal benennen?
Ja, und damit sind wir schon mitten in unseren Kommentarspalten angekommen und ich eröffne den Talk, als die Kommentarspalten brannten, 11 Monate Einsatz in Gaza. Ich bin Annalea von CADUS. CADUS ist eine Hilfsorganisation, die sich vor 10 Jahren gegründet hat, mit Sitz in Berlin. CADUS macht medizinische und technische Einsätze in Kriegs- und Krisengebieten seit diesen 10 Jahren und ist momentan in der Ukraine und in Gaza im Einsatz. Mit mir hier oben sitzen zum einen Nick. Nick ist auch sehr erfahren in der humanitären Hilfe, unter anderem für die Sea-Watch oft im Einsatz gewesen und hat dort auch das IT-Team aufgebaut und geleitet und war auch für CADUS bereits in der Ukraine und eben auch in Gaza im Einsatz. Und auf meiner anderen Seite sitzt Sepp. Sepp hat vor 10 Jahren CADUS mitbegründet und ist heute Co-CEO mit Lysanne zusammen, also Geschäftsführung von CADUS, und war unser erster Einsatzleiter bei der ersten Mission im Februar in Gaza. Kurze Content-Note, wir zeigen gleich Fotos von Trainings, in denen wir realistische Darstellungen von Verletzungen und Blut haben. Wir zeigen aber keine echten Verletzungen. Das ist einfach uns wichtig, euch vorher einmal zu sagen. Außerdem zeigen wir keine Patientinnen direkt aus Gaza, also wir zeigen keine Gesichter, aber eventuell sieht man mal ein Bein oder anderes oder einen Arm, aber ohne Verletzungen. Ich glaube, das ist kurz so zur Einleitung. Ja, nach dem unbeschreiblich grausamen Attentat am 7. Oktober 2023, das durch die Hamas ausgeführt wurde und was tausende Tote und auch mehrere hundert in Geiselhaft genommene Menschen aus Israel als Konsequenz hatte, war für uns als humanitäre Hilfsorganisation natürlich direkt vor dem Hintergrund ein Thema, weil uns relativ klar war, dass Israel das nicht unbeantwortet lassen wird. Und als humanitäre Hilfsorganisation wissen wir auch, wer im Zweifelsfall die Leidtragenden sein werden, wenn zwei solche Konfliktherde aufeinanderpreschen, nämlich die Zivilbevölkerung. Vor einem Jahr waren wir hier beim CCC und waren noch gar nicht so uns im Klaren darüber, ob wir in den Einsatz in Gaza gehen werden, und hatten sogar hier einen Workshop, vielleicht war die ein oder andere Person von euch auch dabei, wo wir mal so ein bisschen gemeinsam überlegt haben, wie könnte denn ein Einsatz in Gaza aussehen, also ein Einsatz in einem so besonderen Kriegsgebiet, dass es in der Form so eigentlich auch vorher noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, eine Woche später, Sepp, ich gucke zu dir rüber, eine Woche später war dann irgendwie schon klar, dass wir doch schon direkt im Februar nach Gaza gehen werden. Magst du kurz erzählen von unserem einen Monat, den wir Zeit hatten, uns auf den herausforderndsten Einsatz, den Cardus bis dato hatte, vorzubereiten?
Ja, gerne. Du siehst ja schon in der Einleitung, dass wir seit 10 Jahren in Kriegsgebieten sind. Wenn wir jetzt sagen, dass dieses Kriegsgebiet eine ganz besondere Herausforderung ist, dann muss man sich so ein paar Begebenheiten anschauen, die nicht ganz unwichtig sind dabei. Und zwar tatsächlich in allen anderen Kriegsgebieten gibt es das eigentlich nicht, dass der Raum so krass begrenzt ist und dass halt Menschen eigentlich vor dem Krieg nicht flüchten können. Ja, normalerweise hat man in Kriegsgebieten halt Frontzonen, da wird gekämpft, da gibt es natürlich Menschen, die auch nicht weggehen, das ist auch in der Ukraine so, dass Menschen ihre Dörfer nicht verlassen wollen zum Beispiel. Aber normalerweise gibt es halt dann Gegenden, wohin geflohen werden kann. Und tatsächlich war das bei Gaza relativ schnell klar, dort wird das nicht so sein. Die Grenzen waren dicht in alle Richtungen. Und nicht nur deswegen war dieser Einsatz ganz besonders, sondern auch, weil klar war, dass, um überhaupt dorthin zu kommen, wir gehen ja nicht aus, also nicht nur aus eigener Motivation, sondern tatsächlich, es gab ein Hilfeersuchen durch die Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, gibt es internationale Teams, die sich vorstellen können zu gehen. Wir sind da gelistet und hatten das halt gemonitort und haben gesagt, ja, wir können uns das vorstellen. Haben uns dann auch dafür entschieden und als dann der Einsatz näher rückte, also zwischen CCC-Kongress letzten Jahres und 5. Februar, wo ich in Rafah über die Grenze ging, da kamen ganz viele Sachen überhaupt erst auf, mit denen wir erstmal umgehen mussten. Nämlich zum Beispiel, dass klar war, das ist ein Gebiet, wo auch wir als Helfende nicht einfach rein und raus können. Sondern wenn wir reingehen, sind wir drin. Und auch wenn irgendwas passiert, egal ob ich einen Herzinfarkt kriege oder meine Kollegin oder Kollege psychisch dekompensiert, es dauert 7 bis 10 Tage, bis man da rauskommt. Weil es tatsächlich, es gibt keine Grenze, wo man einfach hingehen konnte und sagen konnte, so, ne, ciao, ich möchte hier raus. So, das waren natürlich Dinge, die haben wir vorher so noch nicht gehabt. Kriegsgebiete sind immer anspruchsvoll von der Logistik. Aber tatsächlich in ein Gebiet zu gehen, wo man halt weiß, man kriegt fast überhaupt nichts rein. Man kann nichts kaufen. Es gibt total wenig humanitäre Hilfslieferungen. Das hat dazu geführt, dass wir in der Zeit nochmal sehr deutlich in die Teamvorbereitung gegangen sind und tatsächlich bis runter aufs Taschenmesser, was wir jedem einzelnen Teammitglied irgendwie vorbereitend quasi auf Tasche gegeben haben. Wir mussten alles, unser Material, es war klar, wir können nicht mit Fahrzeugen die Grenze überqueren, sondern alle internationalen Hilfsteams mussten über Ägypten einreisen und mussten dann über Ägypten, über Rafah, über den Grenzübergang zu Fuß, also quasi wirklich alles zu Fuß über die Grenze tragen. Das ist natürlich was, das war für uns komplett neu. Ne? Das haben wir noch in keinem Kriegsgebiet gehabt oder auch noch in keinem anderen Katastrophengebiet, dass man wirklich an der Grenze scheiterte und wie quasi, als wenn man in den Flieger steigen würde, alles händisch tatsächlich durch so einen Durchleuchtungsapparat schicken muss und nur das mitnehmen kann, was man tatsächlich auch tragen kann. Das heißt, wir haben uns auch wirklich darauf vorbereitet, komplett selbstwirksam zu sein oder unabhängig zu sein. Das ist generell eigentlich eine Vorgabe, wenn man über die WHO in Einsätze geht, dann ist es immer so, dass gesagt wird, ihr müsst komplett selbstständig sein, ihr dürft dem Land, wo ihr hingeht, wo ja Katastrophe ist, dem dürft ihr nicht zur Last fallen. Das ist ja sozusagen schon mal so eine Grundannahme. Hier war es wirklich nochmal so, dass klar war, wir sollen in Gaza einen wie auch immer noch bestehenden Staat oder einer Struktur nicht zur Last fallen. Wir können ihr auch nicht zur Last fallen. Und tatsächlich haben wir literally für die komplette Zeit Trekkingnahrung mitgenommen, von Toilettenpapier bis über sonst was. Es musste tatsächlich alles eingeführt werden. Die erste Crew waren nur 5 Leute. Da kann Annalea noch was dazu sagen zur Vorbereitung, weil es war natürlich bei der allerersten Crew, wo wir gesagt haben, es ist die Assessment-Crew, die erstmal hingeht und schaut, wie ist die Lage vor Ort und den Einsatz überhaupt anbahnt. Die kannten sich schon aus anderen Einsätzen, die waren auch schon in anderen Kriegsgebieten miteinander unterwegs, was viel Stress rausnimmt tatsächlich. Aber das war ja auch der Punkt der Vorbereitung. Ne? Also wenn man sich wirklich überlegt, so, man geht halt in ein Land, in eine Region mit der Ansage, wir sehen da vielleicht Schreckliches und selbst wenn das so ist, 7 bis 14 Tage oder 7 bis 10 Tage, können wir daran erstmal halt nichts ändern.
Genau. Du hast ja gerade schon angesprochen, neben dem ganzen Equipment, mit dem Material, was wir mitnehmen mussten oder was wir gut überlegt einpacken mussten, mussten wir uns auch überlegen, wie wir unsere Teams auf diesen besonderen Einsatz vorbereiten. Und wir haben dann bei Cardus angefangen, vor einem Jahr ungefähr, sogenannte Hostile Environment Awareness Trainings durchzuführen und bedienen uns dabei Elemente aus dem Live-Action-Roleplay, Sprich, wir simulieren einen Einsatz, einen mehrtägigen, der quasi 24-3 oder 24-4, je nachdem, wie lange wir den Einsatz durchführen, um die Teams maximal gut vorbereiten zu können auf all das, was passieren könnte in einem echten Einsatz. Wir haben in den letzten 11 Monaten, glaube ich, 15 Trainings durchgeführt und jedes Training wurde dann auch immer ein bisschen gespeist durch die Erfahrungen, die dann bereits unsere Einsatzteams in Gaza auch gesammelt haben und mit uns ausgetauscht haben. In den Trainings geht es neben medizinischen Aufgaben und technischen Aufgaben, die zu lösen sind, also sprich, ne, die Menschen sind im Einsatz und es gibt Szenarien, die quasi mit vielen Unterstützerinnen gespielt werden, mit Anfall von Massenverletzten oder das Wasser ist abgestanden und der erste Mensch hat Diarrhoe oder wie auch immer. Also wir versuchen wirklich nah an der Realität zu sein und quasi ein Stück weit was in unseren Möglichkeiten ist, die Menschen zumindest ein Stück weit auf etwas vorzubereiten, worauf man eigentlich sich ja gar nicht vorbereiten kann. Wir legen großen Wert darauf, auch so in die psychologische Vornachbereitung und machen das quasi auch in Briefings, unabhängig von diesem Heat, wo wir unsere Teams quasi mit psychologischer Vor-Nach-Sorge, also wo wir denen erklären, was Cardus für Konzepte hat. Cardus hat da tollerweise einen eigenen Pool an TherapeutInnen, die quasi für die Vor-, Nach- und auch während des Einsatzes erreichbar sind für unsere Freiwilligen. Aber unsere tollen GenossInnen, Freundinnen von Sea-Watch haben in den letzten Jahren eine großartige Datenbank aufgebaut mit vielen freiwilligen psychosozialen und psychologischen UnterstützerInnen, über die auch anonym Hilfe in Anspruch genommen werden kann und wo quasi jeder, der für Cardus in den Einsatz gegangen ist, auch die Möglichkeit hat, sich zu melden und sich Unterstützung zu suchen. Sehr niederschwellig, man braucht nicht mal den Namen oder Einsatzort sagen und somit natürlich ein sehr schönes Angebot für Menschen, die doch merken, dass es nach so einem Einsatz ein bisschen mehr Unterstützung braucht, um auch wieder zurückzukommen aus dem Einsatz. Ein weiterer Schwerpunkt ist, und das ist wirklich was, das darf man nicht unterschätzen, Gruppendynamik. Gruppendynamik von Menschen, die sich kennenlernen auf dem Weg in den Einsatz oder auch erst vor Ort aufeinandertreffen. Es ist überraschend, was für Konflikte entstehen können, wenn drumherum es sehr konflikthaft ist. Es geht halt auch alles viel schneller und die Dynamik ist viel extremer. Und auch das ist was wir schon in den Trainings versuchen, weitestgehend anzusprechen und auch zu üben, indem wir manchmal auch ein bisschen gemein Gruppendynamik anfeuern im Rahmen dieser Trainings. Aber was de facto unheimlich wichtig ist, weil es ist natürlich in jedem Einsatz auch passiert, dass mal Menschen nicht so gut miteinander konnten oder dass sich Dinge ein Stück weit verselbstständigt haben. Wir sind bei Cardus im Backoffice deswegen auch sehr darauf trainiert oder gebrieft, auch von außen Unterstützung anbieten zu können, zu mediieren, zu moderieren und ein Stück weit zu versuchen, von außen im Infield zu unterstützen, wenn es da richtig kracht im Team. Wir haben versucht, auch unser erstes Team, wo du ja Einsatzleiter warst, weitreichend vorzubereiten mit dem, was wir aus anderen Einsätzen kannten. Wir haben diese Trainings, das erste Training inszeniert. Wir haben gepackt, gemacht, getan. Wir haben viel gelesen und uns weitestgehend vorbereitet. Aber die Frage ist, Jennifer, kann man sich überhaupt auf das vorbereiten? Und ich erinnere mich an einen sehr emotionalen Abschied bei eurer Abreise, also die erste Crew, die nach Gaza ging, denen wir dann die 800 Kilo Gepäck in 2 Autos gepackt haben. Und dann sind sie losgefahren in die Schweiz, um von dort dann nach Kairo zu fahren. Und vielleicht magst du ja kurz erzählen, Sepp, wie war so eure Anreise, wie war die Ankunft, wie war der Grenzübertritt?
Ja. Also ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, ne, dieses sehr Emotionale, das war schon mal der eine der Punkte tatsächlich. Der Konflikt war ja auch schon tatsächlich dann Ende des Jahres und Anfang, ne, diesen Jahres wahnsinnig aufgeladen. Es gab sehr viele Medien dazu zu berichten. Das heißt, dass es auch nochmal eine ganz andere Geschichte war, als zum Beispiel in die Ukraine zu fahren, was eine ganz miese und unfaire Wertung auch von Einsätzen ist tatsächlich. Ne? Auf einmal war es so, dass nicht mehr die Leute in die Ukraine fahren, sozusagen das Schwerste auf sich nehmen, sondern dieses Gaza-Ding stand so im Mittelpunkt. Da müssen wir auch mal gucken, intern gegenzusteuern, ne? Dass man halt irgendwie halt auch so Aber natürlich war das ja, nicht ganz unanstrengend. Über die Schweiz wird tatsächlich gefahren, weil es natürlich auch darum ging, das sind ganz blöde logistische Fragen, wie kriege ich denn das ganze Gepäck eigentlich mit, wenn ich 800 Kilo Gepäck auf 5 Leute mitnehme und versuche das über Flughafen Berlin zu buchen. Ne? Das ist quasi nicht bezahlbar, das sind eure Spendengelder. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, welche Fluggesellschaft unterstützt uns, und das war dann halt, dass wir deswegen über die Schweiz geflogen sind. Und klar, 800 Kilo, ich glaube 50 Gepäckstücke oder sowas waren das, und dann kommt man erstmal in Kairo an, und Kairo ist ja eine sehr lebendige und touristisch maximal erschlossene Stadt. Da ist es dann auch, bevor man schon in Einsatz geht, nicht so ganz easy tatsächlich das vielleicht zu steuern, ne? Weil also wir kommen ja da an und suchen erstmal Taxis, die irgendwie 800 Kilo mitnehmen können. Und haben das ganze Gepäck quasi 2-3 Tage hin und her geschaffelt, wurden dann auch mal vorbereitet von der WHO und vorbereitet von der UN. Und dann wurden wir quasi in einem Konvoi an die Grenze zu Gaza gebracht. Das war der einzige Grenzübergang, der zu der Zeit möglich war, um nach Gaza einzureisen. Das war Rafah, wo auf ägyptischer Seite eben ja, das ägyptische Militär steht und auf der palästinensischen Seite schon Beamte der Selbstverwaltung irgendwie stehen. Tatsächlich steht da kein israelisches Militär, sondern ne, die Ägypter und die Ägypterinnen übernehmen da die Aufgaben, für Israel quasi das Gepäck zu kontrollieren und zu schauen, dass man halt nichts einführt, was halt nicht gewollt ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass man ganz doof an so einer Grenze steht und weiß, 1 Kilometer weiter wird geschossen und jetzt schleppen wir erstmal 800 Kilo darüber und dann gucken wir, was passiert. Und auch wieder auf die Frage, kann man sich auf so einen Einsatz vorbereiten? Ganz am Anfang tatsächlich nicht, weil du kannst ja nicht auf booking.com gehen und dir ein Hotel buchen. Ne? Also das ist ja tatsächlich für so Kriegsgebiete halt nicht möglich. Wir wussten halt auch nur, dass halt abends Ausgangssperre ist und trotzdem kommst du abends erst an. Das geht logistisch tatsächlich einfach überhaupt nicht. Das heißt, du stehst erstmal mit 800 Kilo Gepäck und 5 Menschen, die bislang noch nicht da gewesen sind, auf der palästinensischen Seite in Gaza hinter dem Grenzübergang und überlegst dann, wie es von da weitergeht. Wie sahen die ersten Tage dann aus? Tatsächlich haben wir das hinbekommen, direkt uns noch eine Unterkunft zu besorgen. Was heißt Unterkunft? Man muss irgendwie halt Kontakt zu Locals aufnehmen und Fragen, die immer schnell im Raum sind, ne? Wie verhindert ihr und mit Hamas und dies und das? Das spielt ja alles im Hintergrund mit einer Rolle. Man steht da erstmal an der Grenze und hat dann vorher schon versucht, Kontakte aufzubauen. Vielleicht über Exil-Palästinenserinnen, denen man halt sehr deutlich vertraut, dass sie zum Beispiel nichts mit den Hamas-Strukturen zu tun haben. Und trotzdem steht man erstmal in Rafah an der Grenze, weiß, es können jederzeit Raketen runterkommen und wir wissen noch nicht genau, wo wir schlafen. Das war unsere erste Unterkunft. Das sieht man vielleicht so ein bisschen. Das ist mehr oder weniger noch ein Rohbau gewesen. Wo wir dann erstmal so notdürftig eingezogen sind. Im Februar ist es auch in Gaza ordentlich kalt. Und womit verbringt man die allerersten Tage? Die allerersten Tage sind natürlich als allererstes immer sich orientieren vor Ort, ne? Sich mit der UN treffen, mit der WHO treffen, die ja für uns auch quasi die koordinierende Einheit sind, die uns sagen, da und da können wir uns vorstellen, dass ihr sinnvoll eingesetzt werdet, die Krankenhäuser oder der Ort. Das heißt, am Anfang ist es erstmal von A nach B laufen. Das hat natürlich immer noch so einen eigenen emotionalen Input, weil man weiß eigentlich, es geht den Menschen total beschissen und es gibt total viel zu tun. Man verbringt aber die ersten 2-3 Tage damit, sich zu organisieren. Auch im Hintergrund seht ihr hier, ne, wie wir die Kisten dann reorganisiert haben, also die 800 Kilo nochmal sinnvoll umgepackt und so weiter und so weiter. Und dann sind wir aber relativ schnell auch zu unserem ersten Einsatzort gekommen, in das European Hospital. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Splatter-Fotos und auch keine effektheischenden Bilder, sondern nur so ein Glimpse, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, wie ist das vor Ort. Und tatsächlich, das ist ein Bild vom Krankenhausgelände, als wir auf das Krankenhaus zu sind und da, wo normalerweise Ambulanzen stehen sollten oder Parkplatz wäre, da seht ihr ein Zelt nach dem anderen. Das heißt, Rafah, ne, kann man sich vorbereiten, auf viel mit Sicherheit nicht und vor allem nicht auf die Eindrücke, die man da erlebt. Also wir kennen natürlich Refugee Camps, wir kennen Ansammlungen von Geflüchteten, wir kennen das, wie das aussieht, wenn Menschen in Not sind. Das Ganze aber so zusammengepresst zu sehen, ne, in so einer Stadt, wo mehrere hunderttausend Menschen tatsächlich versucht haben, irgendwie Schutz zu finden. Gerade bei den Krankenhäusern haben sie zu der Zeit im Februar noch darauf vertraut, dass sie nicht bombardiert werden. Das heißt, alle wollten gerne bei den Krankenhäusern campen. In den Fluren war das so, dass wirklich rechts und links von den Fluren war abgehängt und Leute haben dahinter geschlafen. Also ganze Familien haben gewohnt in den Krankenhäusern, während wir dann quasi direkt neben den Vorhängen Patientinnen behandelt haben und natürlich auch Menschen gestorben sind. Wir sind relativ schnell da in den Einsatz gekommen. Also die Spezialität von Cardus ist ja Intensivmedizin und halt auch also Trauma Stabilization, also Schwerverletzte so weit zu stabilisieren, dass sie ein bisschen in OP schaffen. Das heißt, wir haben dann da auch den Emergency Room übernommen. Und was Annalea vorhin schon meinte, die Leute, die es immer am ehesten trifft, sind die, die sich am wenigsten wehren können. Ne? Also es sind ja nicht hauptsächlich, wie mal gesagt wird, ihr versorgt doch eh nur irgendwelche Kämpfer und Kämpferinnen. Nein, die es am ehesten trifft, das sind die ganz Alten, das sind die ganz Jungen, die natürlich halt bei solchen Konflikten am ehesten ja, leiden.
Sepp, du hast ja auch, glaube ich, als einer der ersten Menschen für Deutschland aus Gaza berichtet. Also es war, glaube ich, ZDF oder so. Und du wurdest dazu live interviewt. Vor welchen Schwierigkeiten hast du dich wiedergefunden, als es darum ging, quasi aus Gaza zu berichten? Was waren so die Hürden, mit denen du konfrontiert warst?
Ich glaube, ich habe zwei total bescheuerte Bilder. Das sieht ja schon scheiße aus, aber warte mal auf das nächste Video tatsächlich. Also man wurde ja dann tatsächlich aus der Schicht. Ne, wo man auch nochmal sagen muss, das hatte ich ganz vergessen zu erzählen, es sind natürlich Sachen passiert, auf die man sich vorbereiten können. Die Notaufnahmen, die waren so überfüllt, dass unser Team sofort auseinandergerissen wurde und wir uns zum Schichtende irgendwie wiedergesehen haben und wir es in den ersten ein, zwei Tagen nicht geschafft haben, uns zu koordinieren. Weil wir sofort als Fachkräfte quasi irgendwie an Patienten gezerrt wurden. Aus so einer Schicht raus wurde man dann vor die Kamera gezogen und guckt total verstört, in so ein helles Licht, hat einen Knopf im Ohr, wo man halt einen deutschen Moderator von einer Nachrichtensendung im Ohr hat. Und ich wurde noch vorgewarnt, dass das ein kurzes Interview wird und dass auf jeden Fall gefragt werden wird, ob ich den Tunnel gesehen hätte. Und man steht so ganz kurz aus dieser Nummer, ist halt seit drei Tagen in Gaza, ne? Hat irgendwie jetzt die ersten, was weiß ich, 50 Patientinnen behandelt, hat einen richtig harten Tag hinter sich und steht dann irgendwie vor so einer Kamera und deswegen, haben sie Tunnels gesehen. Wenn ich nicht darauf vorbereitet worden wäre von einer guten Freundin, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiert hätte tatsächlich. Aber ich war auch, obwohl ich vorbereitet wurde, so ein bisschen baff, weil ich dachte, was ist denn das für eine dumme Frage? Also ne, das ist ja im Endeffekt ein Landstrich, das sind ja 40 Kilometer mal 15 Kilometer. Wer glaubt denn, dass wir in irgendeiner Art und Weise als allererstes da hinkommen sehen, ach so ist das hier mit der Hamas und den Tunnel. Natürlich haben wir keine Tunnel gesehen und zeitgleich kann ich mich auch nicht im deutschen Fernsehen hinstellen und kann sagen, es gibt keine Tunnel. Das ist ja auch total bescheuert. Ich weiß doch überhaupt nichts. Ich habe ja so einen kleinen Teil von Gaza vielleicht gesehen. Was dann tatsächlich wirklich überraschend war, war, dass nach diesem ersten Interview das einen richtigen Ansturm der Presse gab und, glaube ich, wie einmal durch alle Sender gezogen wurden und alle Sender im Endeffekt unisono die gleichen Fragen gestellt haben. Also genau das Ding. Ne? Wie schlimm ist es? Was für furchtbare Dinge sehen Sie eigentlich? Haben Sie Tunnel gesehen? Und das ist, glaube ich, so eine Woche lang irgendwie das, was ich irgendwie, also was halt man rauf und runter in den Medien beantwortet hat. Ja.
Ja, um nochmal auf unsere Kommentarspalten zurückzukommen. Es gab auch in unseren Kommentarspalten auf Sepps Interview Reaktionen. Beide Seiten schützen die Zivilisten nicht. Nur eine Seite wirft Bomben ab und zerbombt Häuser mit schlafenden Zivilisten. Oder DJ Zera 06, Feuerpause, euer Ernst? Das heißt, erst einmal ausruhen, dann geht's weiter. Stopp mit dem Töten der Zivilisten, das Vernichten einer Bevölkerung. Ist das euch im Klaren, dass man 25 Jahre brauchen würde, wenn man jeden Tag eine Beerdigung der auf brutalste Art getöteten Kinder in Gaza besuchen würde? Das ist wahrscheinlich ein Drittel der Lebenszeit von dem Durchschnitt der Menschheit. So viele Kinder und noch mehr Zivilisten wurden ermordet. Feuerpause. Oft wie menschenverachtend. Ach ja, und was sagt ihr dazu, dass in Düsseldorf Fasching falsch aufgefasst wurde und man sich lustig über die aktuelle Situation macht? Genau, das sind ja immer so Beispiele, die wir da zeigen, einfach um so ein bisschen aufzuzeigen, mit was wir so konfrontiert waren. Und ein Stück weit waren wir nicht überrascht, weil das Thema Gaza, Israel ja sowieso ein besonders aufgeladenes Thema ist. Und gleichzeitig waren wir aber doch überrascht, zu welcher Projektionsfläche Cardus in sehr schneller Zeit geworden ist. Also wir hatten einen kurzen Moment, da waren wir so ein Minimalkonsens. Da konnte man sich so auf CADUs einigen und darauf, dass CADUs ja erstmal ZivilistInnen hilft und das ja erstmal gut ist. Aber auch das hat sich verändert im Laufe der Zeit und das hat auch was mit uns im Backoffice beziehungsweise als Organisation gemacht. Wir waren einfach vor besonderen Herausforderungen oder wir stehen vor besonderen Herausforderungen, was unsere Berichterstattung angeht, weil von uns sehr oft verlangt wird, dass wir quasi politische Statements geben oder dass wir auflösen, was wirklich passiert. Aber es ist de facto als humanitäre Hilfsorganisation nicht unsere Aufgabe. Und das immer wieder sich auch in der Berichterstattung, die wir ja tatsächlich auch machen. Also wir berichten ja aus den Einsätzen, aber da auch immer wieder quasi die Grenze zu ziehen, zu sagen, hey, wir lassen uns hier nicht spielen, wir machen hier unsere Arbeit und wir machen die eigentlich auch verdammt gut. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir jetzt in den letzten 11 Monaten hatten. Und es war auch eine, oder es ist auch eine Herausforderung, was das Crewing angeht, weil natürlich auch ein besonderer Typ Mensch sich für so einen Einsatz freiwillig bewirbt. Und da schon wichtig ist, auch nochmal genau nach den Hintergründen zu fragen. Sepp, möchtest du noch mal kurz was zu den Besonderheiten unseres Crewings berichten?
Ja, also auch nochmal vorweg, also das ist jetzt kein Rumgeheule, wir als Organisation haben es so schwer. Ne? Also es geht eher darum aufzuzeigen, wie wirklich die letzten Monate gewesen sind. Und zum Beispiel zum Crewing, tatsächlich haben wir irgendwann gemerkt, dass wir genötigt waren, die Frage zu stellen, hey du, der du mit uns in Einsatz gehen willst, wenn dir eine Person vor die Füße fällt, die gerade noch gekämpft hat, aber jetzt schwer verwundet vor dir liegt und am Sterben ist, willst du die behandeln, egal von welcher Seite die gerade vor dich gefallen ist? Und wenn dann Leute sagen so, wenn das ein Israeli ist, nein, oder wenn das ein Palästinenser ist, nein, dann ist das für uns ein Punkt, wo wir halt schon sagen, so, okay, dann gehst du ja nicht aus humanitären Gründen dahin, sondern dann hast du ja einen eigenen politischen Willen dahinter. Das mussten wir bei vielen anderen Einsätzen tatsächlich nicht fragen. Wir hatten das schon mal damals bei Mossad und dem IS, da ging das ähnlich in die Richtung, ne, dass Leute gesagt haben, sie gehen nur dahin, um den Leuten irgendwie zu helfen, die gegen den IS kämpfen, was per se nicht humanitär ist, weil ich mich ja zeitgleich, also ich spiele mich ja immediately auf als Richterin und Umsetzerin, ne, um das zu entscheiden, was da passieren soll tatsächlich. Und das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Das war initial der Punkt, dass wir gucken mussten, was für eine Idee haben die Leute eigentlich, die mitkommen wollen. Dann wurde das Ganze aber zusätzlich noch durch die Strukturen ordentlich angefeuert, weil es dann so weit ging, dass zum Beispiel auch wir die Social Media der Leute also checken mussten, die mit uns in Einsatz gehen wollten, einfach weil es ein Sicherheitsrisiko für unsere Crew gewesen ist, weil Israel ab einem gewissen Punkt Leute entweder direkt an der Grenze nicht reingelassen hat, die sich kritisch geäußert haben, oder Leute nicht mehr rausgelassen hat aus Gaza, die sich kritisch geäußert haben. Und da kommen wir auf einmal auf den Punkt, dass wir selber halt sagen, ey, was geht uns das denn an, was Menschen auf Social Media posten? Das ist ja eigentlich überhaupt nicht unsere Rolle, aber man kommt in so einen ganz komischen Zwiespalt, ne? Weil für die ganze Crew ist natürlich entscheidend, beziehungsweise auch für die Person selber, ne, die sich da gerade vielleicht sehr deutlich politisch geäußert hat, dass sie einfach aus dem Einsatz nicht mehr rauskommt. Oder unsere ganze Crew vor Ort deutlich in den Fokus von Strukturen gerät, von denen wir uns ja gerne fernhalten wollen. Zum Schluss ging es so weit, dass tatsächlich wir, das klingt total bescheuert, aber es ist so, wir mussten tatsächlich mit den Leuten, die in unseren Einsatz gehen wollten, klären, ob sie in ihrer Verwandtschaftsgeschichte bis in die dritte Generation palästinensische Wurzeln haben, weil auf einmal klar war, dass Israel tatsächlich gesagt hat, wenn du bis in die dritte Generation Palästinenserinnen in deiner Verwandtschaftslinie hast, lassen wir dich nicht rein oder lassen wir dich nicht mehr raus. Und das waren natürlich Punkte, sowas hatten wir vorher nie, damit fühlen wir uns auch nicht wohl. Es ist auch total schwer, natürlich das mit der eigenen Crew zu kommunizieren. Ne? So, wir müssen mal deine Social Media checken. Ja.
Genau, unser eigenes Social Media haben wir wirklich, da haben wir dann auch mal diesen Post, den wir hier kurz zusammengefasst, nochmal zurück zu den humanitären. Genau, wir haben uns immer auch gezwungen gefühlt, es nochmal wirklich in aller Deutlichkeit zu posten, was es sind eigentlich die humanitären Grundsätze von CADUs, beziehungsweise sind die humanitären Grundsätze, in der Hoffnung, den Menschen auch nochmal zu erklären, was ist eigentlich unsere Aufgabe. Natürlich berichten wir aus dem Einsatz, weil wir uns auch die Mühe noch nebenbei machen, aber halt immer unter diesen Grundsätzen, denen wir uns verpflichtet fühlen als humanitäre Hilfsorganisation. Und um wieder mal auf die Kommentarspalten zu kommen, waren Reaktionen auf Berichterstattung von alltäglichen Dingen, die in Gaza passiert sind, also von Evakuierungen oder von Menschen, die in Gaza, also Locals, die für uns in Gaza arbeiten, die berichten, wie erleben sie gerade die Situation. kriegen wir dann Posts, in denen steht, terrible again from Cardus. All that direct witnessing and this how you frame what your Palestinian colleagues, what your volunteers have seen and endured for 365 days and 760 years on Constantinople, ihr wisst schon. Oder Cozy Cat Illustration, die übrigens auch sehr oft, also wir hatten ja so ein paar PappenheimerInnen dann auch, die wirklich sich nie zu schade für irgendwas waren. Und sie schrieb unter einem Post, wo eine lokale Kollegin von ihrem Kriegserlebnis oder von dem Beginn des Kriegs berichtete, schrieb sie, sie sagt, der Krieg begann, aber sie sagt nicht, warum und wer dafür verantwortlich ist. Sie sagt auch nicht, dass Medical Worker an der Entführung und Unterbringung von Geiseln beteiligt waren. Wieder sehr einseitig. Jasmina schreibt auch, they are Germans, they can't say anything against Israel, but it's very interesting how they use the narrative even though they know better. Genau, also das war so ein bisschen, also irgendwann hat man sich ein bisschen dran gewöhnt und wie gesagt, man wusste auch schon, von wem man was zu erwarten hat, aber es ist halt kontinuierlich, hat es sich auch gesteigert, also es ist kontinuierlich auch heftiger zugegangen bei uns in den Kommentarspalten und das während in Gaza es einfach auch immer heftiger wurde. Also der Krieg in Gaza wird eigentlich von Tag zu Tag schlimmer, die Situation in Gaza wird so Tag zu Tag schlimmer. Und um mal auf Nick zu kommen, der ja 6 Monate nach Sepp in den Einsatz gegangen ist, der ja schon ganz anderen Input von uns auch in den Trainings und Briefings erhalten hat aufgrund der Tatsache, dass wir ja nun mal schon 6 Monate dort waren, wer jetzt so, genau, ne, der dann 6 Monate später in den Einsatz geht unter ganz anderen Bedingungen schon. Du bist ja zum Beispiel auch nicht über, du bist ja über Jordanien eingereist. Genau, wir haben alles versucht, dich gut vorzubereiten, aber wie war denn deine Ankunft in Gaza? Worauf warst du vorbereitet und was hat dich überrascht?
Ja, vielleicht erstmal zur Vorbereitung, zu dem, was vorher passiert ist. Nachdem ich bei euch mit Crewing geredet habe, ging es los, dass du die ersten E-Mails gekriegt hast, wo so ein bisschen irgendwie aktuelle Situation immer beschrieben wurde, die dann immer so ein bisschen düsterer wurden. Es wurde dann irgendwie immer weniger, was man mitnehmen konnte. Zuletzt, zumindest der Stand, den ich noch im Kopf hatte jetzt vor dem Talk, war, dass man sehr begrenzt Bargeld mitnehmen durfte. Ich glaube, irgendwie maximal $500 pro Person. 2000 Dollar, maximal 2 Kilogramm Essen. Maximal, also keine Schusshelme im Westen. Noch schlimmer, maximal 300 Gramm Tabak. Nichts Brauchbares an Technik. Das heißt, irgendwie keine Antennen. Keine extra Telefone, irgendwie maximal ein Notebook, also irgendwie so, also alles das, was irgendwie den ganzen technisch-logistischen Teil ausmacht, der ist sozusagen bei der Einreise schon so ein bisschen verkompliziert worden. Dann bin ich nach Jordanien geflogen, dort sozusagen die ersten Briefings gekriegt, da halt vor allen Dingen von der UN, wo man halt auch merkt, dass die, obwohl fähige Menschen, die sehr, sehr viel Ahnung, sehr viel Erfahrung haben von dem, was sie machen, mit der Situation einfach überfordert waren oder halt wahrscheinlich immer noch sind aufgrund der externen Bedingungen, die da sind. Also zum Beispiel, wenn man dann da ist und irgendwie 2 Kilo Essen mitbringt und dann natürlich irgendwie für das ganze Team und irgendwie die Leute, die da sind, dann noch sehr viel mitbringen muss, dann geht es halt wirklich um jedes Gramm und dann solche Fragen wie, geht es hier um Netto oder geht es um Brutto und sowas. So solche Fragen können dann zum Beispiel nicht beantwortet werden, wo man dann so ein bisschen in einer tollen Situation ist, dass man mich überlegt, reize ich das jetzt aus und bin ich die Person, wegen der UN-Konvoi umdrehen muss? Oder stehe ich dann da am Ende und sage dem Team, ja, sorry, ich habe hier jetzt irgendwie nur meinen Schokoriegel dabei. Also damit ging das dann eigentlich los, dass man halt so sehr schnell gemerkt hat, dass die Bedingungen auf jeden Fall anders werden als alles, was ich vorher kannte. Ging es halt los von Amman aus mit einem UN-Konvoi durch die Westbank, wo man dann auch übergetreten ist. Dort die ersten Kontakte dann mit der israelischen Armee gehabt, was auch merkwürdig war, weil es waren halt AktivistInnen aus unterschiedlichen Ländern, auch Leute, die ganz klar einen palästinensischen Background haben, also denen man das auch wirklich über Kleidung zum Beispiel angesehen hat. Und dann so die ersten Kontakte, die halt irgendwie weirdly menschlich waren, also irgendwie, dass halt Leute eben sich nicht irgendwie komplett sofort anmachen, sondern dann halt auch im Zweifel nett sind und sich gegenseitig irgendwie Sachen tragen und so ein Kram. Es war sehr merkwürdig auf jeden Fall. Dann ging es von da aus dann los, Gerade eben das letzte Bild, was wir hatten nochmal, dass man dann über Kerem Shalom, also erstmal einmal durch die Westbank mit dem Konvoi, dann durch Israel entlang des Gazastreifens auch, also entlang genau der Gebiete, wo die Angriffe vom 7. Oktober stattgefunden haben, einmal ungefähr da lang, wo das Supernova-Festival war, einmal entlang des Kibbutz Be'eri, die halt einfach mal massive Angriffe auch erlebt haben und fährt dann da halt irgendwie durch. Dann geht es nach Kerem Shalom, dem Grenzübergang auf der israelischen Seite. Man muss sagen, zwischendurch hat die Offensive in Rafah stattgefunden. Das heißt sozusagen, den Grenzübertritt, den Sepp gemacht hat, der war für uns so nicht mehr möglich, sondern also weil einfach die Grenze zwischen Ägypten und Gaza zu dem Zeitpunkt dicht war, sondern wir mussten über den israelischen Checkpoint fahren, Kerem Shalom, wo dann das Bild davon, wo es dann in die gepanzerten UN-Vehikel ging, wo dann auch irgendwie das erste Statement war, ja, für UN-Leute gibt es Westen, für alle anderen nicht. Dann sitzt man da und denkt sich, ja, yay. Und dann ging es halt sozusagen direkt los. Man hat das Gebiet gesehen, wo vor allem die Plünderungen auch stattfinden von Konvois, die reingehen. Und dann sozusagen einmal durch das zerstörte Rafah, einmal noch weitere zerstörte Gebiete nach Deir al-Balah, vielleicht jetzt einmal die Karte, was im Zentrum des Gazastreifens ist. Also man kann sich das vorstellen, man sieht, wir können es leider ein bisschen schlecht was pointen, also der Norden Gazas ist die Region, wo die Invasion zuerst stattgefunden hat. Das Zentrum, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht, wo Sepp gerade zeigt, das ist Deir al-Balah, ist das noch relativ unzerstört, was jetzt nicht besonders viel heißt. Das heißt, man sieht trotzdem noch Zerstörungen. Es gibt kaum eine Straße, wo es keine Einschläge gegeben hat. Und es ist wahnsinnig voll. Das heißt, man sieht, also jeder auch nur Ruine ist bewohnt, überall sind Zeltstädte, es gibt große Müllhalden direkt neben den Zeltstädten, die Wassersituation ist trotzdem katastrophal und dann südlich davon Khan Yunis und Rafah, die nochmal deutlich mehr zerstört wurden. Genau, dann angekommen in Deir al-Balah im Guesthaus der UN, was halt tatsächlich so ein bisschen wie eine Oase gewirkt hat, ist in einem Wald, es halt wirkt irgendwie relativ safe, davor irgendwie diese UN-Vehikel, da dann abgeholt worden und dann ins Kardus-Haus. Was man dort sieht, es ist halt, kann man sich vorstellen, es war halt mal eine Villa, wird jetzt von 10 Hippies bewohnt, die halt tatsächlich auf dem Dach schlafen, weil es drin einfach zu warm ist. Villa deswegen einfach, weil es sicherheitsmäßig Sinn macht, ein umzäuntes Gelände zu haben. Es ist genug Platz und es ist halt noch eine der wenigen oder eine von wenigen Gebäuden, die da halt noch nicht zerstört sind. Auf dem Dach haben wir halt Fett Kardus stehen, in der Hoffnung, dass das jemand sieht. Genau. Also das war sozusagen irgendwie das, wo man sich so nicht so richtig drauf vorbereiten konnte, weil es halt sozusagen, also einerseits ist es irgendwie weniger kriegig, als man sich vorstellt, auf der anderen Seite aber deutlich krieger, als man sich irgendwie jemals vorstellen könnte. So, es ist halt, geht halt einfach jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr. Das heißt, irgendwie es ist sehr viel Routine, die Leute, also insbesondere die länger da sind, sowohl Menschen, die da wohnen, als auch irgendwie humanitäre HelferInnen, sind mittlerweile auch, glaube ich, einfach abgestumpft. Es war auf jeden Fall eine Überraschung. Da sieht man dann halt die Situation, wenn man da ankommt und dann einmal kurz Bescherung ist, wenn neue Leute kommen, was dann halt immer die erste Ansage war, hier ist Kommunismus. Das heißt sozusagen, alles, was man da mitbringt, wird dann irgendwie im Team aufgeteilt. War ganz nett. Also auch, was ich vor allen Dingen da sehr cool fand bei Kardus, dass halt sozusagen zwischen den, also wir arbeiten mit mehreren Menschen zusammen, die halt einfach von vor Ort sind, FahrerInnen, ÄrztInnen, Leute, so FixerInnen, da werden keine Unterschiede gemacht, sondern wirklich, also es werden versucht, so wenig Unterschiede zu machen, wie wir können. Es gibt da gewisse Sachen, die wir nicht machen können, zum Beispiel können wir nicht die Konflikten etc., aber zumindest irgendwie in der zwischenmenschlichen Arbeit gibt es da keinen Unterschied zwischen irgendwie Externen und den Leuten, die da wohnen, was ich eine positive Überraschung fand, auf jeden Fall. Genau, so sieht Khan Yunis aus, was halt, also diese Kontraste hat man da halt sehr viel. Dass es halt auf der einen Seite massive Zerstörung gibt, dann sieht man da irgendwie so ein SpongeBob-Graffiti dazwischen. Diese Eindrücke waren, glaube ich, sehr überraschend. Das ist halt so, auf der einen Seite, ja, wie gesagt, sehr viel Zerstörung, auf der anderen Seite halt sozusagen diese kurzen Momente von minimalster Normalität. Wie kann man sich so einen Einsatztag da vorstellen? Was man sozusagen durchgehend hört, egal wo in Gaza, sind durchgehend Drohnen. Also das heißt, man hat so durchgehend so ein Summen über sich. Zum Teil sieht man die, zum Teil nicht. Man hat durchgehenden Beschuss, das heißt also sowohl irgendwie Maschinengewehre als auch irgendwie Artillerieeinschläge, häufiger weiter weg, inshallah, und manchmal ein bisschen näher. Also das heißt so, das heißt im Crewhaus, wo ich viel Zeit verbracht habe, ist es halt so, dass dann schon mal die Fenster wackeln, man gewöhnt sich da relativ schnell dran tatsächlich, so absurd das klingt. Meine Arbeit im Haus, also ich war Tech- und Logistikmensch, war relativ straightforward, das heißt sozusagen, ich war dafür verantwortlich, dass es halt irgendwie Essen und Wasser gibt, das heißt vor allen Dingen irgendwie zählen, wie viel von diesem Fertigessen noch da ist, wovon immer ausreichend da war, deswegen hatte ich damit relativ wenig zu tun. Bürokram, also am Ende ist es sehr viel bürokratischer Kram, den so eine NGO da auch machen kann, weil einfach, es werden für Sachen Lizenzen gebraucht, irgendwie, wir müssen irgendwie ständig irgendeinen Zettel ausfüllen, das heißt irgendwie, das, was IT-Menschen häufig machen müssen, drucken. Dann eine Sache, die ich tatsächlich super wichtig fand, ist, also CADOS erhebt auch Statistiken, also für die UN bzw. die WHO. Eine der großen Fragen ist ja immer so, wie plausibel sind die Zahlen, die vom Gesundheitsministerium in Gaza kommen. Ich kann für den Teil sagen, dass die Zahlen, die ich eingegeben habe, relativ sicher immer gestimmt haben. Das heißt sozusagen, die Ärzte, die in den Krankenhäusern sind, kommen abends zurück, die machen sich Notizen und dann gibt es Zahlen davon, wie viele Casualties gab es, wie viele sind wahrscheinlich kriegsinduziert, also fast alle Sachen, die wir haben, sind irgendwie kriegsinduziert. Wenn da halt eine Butanflasche hochgeht, wäre das ja wahrscheinlich nicht passiert, wenn es den Krieg nicht geben würde, aber halt sozusagen also direkt Kriegstraumata. Und das wird, also es ist von unseren ÄrztInnen sehr gewissenhaft ausgefüllt worden und wir haben das dann halt dementsprechend an die WHO weitergegeben. Das heißt, ich persönlich vertraue den Statistiken einigermaßen, das ist aber eine persönliche Meinung. Genau, wenn das Crewhaus verlassen wurde, dann ist es dabei total wichtig gewesen, dass man es halt vorher geplant und koordiniert hat. Das heißt, jede Bewegung, die wir da machen, wird vorher an die Akteure weitergegeben, das heißt vor allem die israelische Armee. Die haben ein schreckliches Webtool gebaut, was für einen Trip, der 20 Minuten dauert, dauert es zum Teil eine Stunde, das in dieses Tool einzugeben. Das war eine meiner Aufgaben. Dann zum Teil Einsatzteams in Krankenhäusern betreuen, beziehungsweise Tech-Support für Krankenhäuser machen. Hier sieht man einmal eins der Krankenhäuser in Khan Yunis, das Al-Amal-Krankenhaus. Und da sieht man, wie sozusagen die Administration derzeit in diesem Krankenhaus arbeitet. Ich habe die konkret mit einem GIS-Projekt unterstützt, gehe gleich nochmal mehr drauf ein. Die Fenster alle kaputt, weil die mehrere Tage lang unter Belagerung der IDF gelebt haben. Mehrere Dutzend von den KollegInnen, von den Menschen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, sind dort gestorben. Und was man da tatsächlich auch sehr in der Debatte gehört hat, PRCS kann man sich vorstellen, das Palestinian Red Crescent, also der palästinensische Rote Halbmond, dass die in den Medien zum Teil als Hamas-Taxi dargestellt wurden. Weil das sind halt einfach die Ersthelfer. Das kann man sich halt so vorstellen wie das Deutsche Rote Kreuz hier. Wenn da jemand einen Krankenwagen ruft, tauchen die auf. Das heißt, wenn da was passiert und Hamas-Menschen werden irgendwie dadurch verletzt, sind die diejenigen, die sie da rausholen dürfen. Was dann einfach dazu geführt hat, dass die Krankenwagen so aussehen, wie man das gerade im Bild gesehen hat. Genau. Dann ein Riesenproblem, weil es halt einfach sozusagen so viel Spontanität war, so viel Last Minute und auch sozusagen die Strukturen da nicht da waren, ist eine Sache, die mir relativ schnell aufgefallen ist, dass sozusagen Geodaten regelmäßig per WhatsApp hin und her geschickt wurden, was, vielleicht kannst du einmal auf die nächste Folie gehen. Was relativ wichtig, ruhig beide Bilder schon, was dabei relativ wichtig ist, man sieht da jetzt auf dem rechten Bild die sogenannten Evacuation Zones. Das sind halt also von der israelischen Armee ist sozusagen ganz Gaza in diese Zonen aufgeteilt worden und je nachdem, wenn die halt gerade irgendwie aktiv werden, werden halt diese Zonen evakuiert. Und da sind halt diese Evacuation Zones immer per WhatsApp hin und her geschickt worden. Alle Leute, die irgendwie schon mal Dateimanagement oder Versionsmanagement gemacht haben, wissen, was das für Effekte haben kann. Das heißt sozusagen, man weiß nie, welche Person hat die aktuellste Version. Es sind die richtigen Evacuation Zones auf den richtigen Handys, wo ein Team und ich zusammen für Sea-Watch, von denen sind auch einige hier tatsächlich, die eine Applikation entwickelt haben, die offline-first funktioniert, das heißt sozusagen kein ständiges Internet braucht und die sich über eine Datenbank sozusagen einigermaßen vernünftig synchronisiert, das heißt sozusagen eine Person kann diese Blocks eingeben, die anderen Personen können sich einloggen und können dann sozusagen, das wird einfach automatisch synchronisiert, hier in der Crowd zum Glück nicht erklären. Die wird jetzt tatsächlich schon im Einsatz getestet, wurde auch schon auf den ersten Konvois getestet und wir suchen dafür Leute, weil wir machen das als Free- und Open-Source-Projekt, dringend Leute, die uns dabei helfen, das weiterzuentwickeln.
Danke dir, Nick. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, Sepp und ich haben so viel geredet, dass du jetzt ein bisschen
vielen Dank.
Schnelldurchlauf da durch musstest. Also bitte meldet euch gern unter der E-Mail-Adresse, wenn ihr es supporten wollt. Wir haben theoretisch noch die Idee von einem Schlusswort gehabt.
Die Frage ist, also wir hatten eigentlich gecuttert, weil wir gerne noch den Raum öffnen wollten für ein kurzes Q&A. Ja. Insofern, wenn ihr es verkraftet, das Schlusswort kurz runterzuschlucken, würde ich für die Q&A gehen, wenn ihr damit fein seid.
Ich baue das ins Q&A ein.
Okay.
Okay, das ist auch mal ein Deal. Das heißt, ihr habt das Stichwort gehört, ihr könnt euch schon mal langsam, beziehungsweise aufgrund der Zeit ein bisschen zügiger zu den Mikrofonen bewegen, wenn ihr Fragen habt und auf dem Weg dorthin überlegen, wie ihr diese Fragen so kurz und prägnant und effizient wie möglich stellen könnt. Kommentare gerne auslassen. Und wo ihr euch schon bewegt, frage ich einmal kurz den Signal Angel, gibt es was aus dem Internet, was wir schon mal voranschieben wollen? Nein. Gut. Aber wir haben auch schon die erste Person am Mikrofon. Was ist deine Frage? Ja, bitte.
Ich weiß nicht, funktioniert. Wie könnt ihr euch das leisten, in die Einsätze zu fahren, in die ihr fahrt? Wie finanziert ihr euch als Privatperson?
Euer Geld. Nein, es ist ja nicht so, muss man auch gerade hier draus machen, wir sind mittlerweile auch zum Teil institutionsfinanziert. Also das Auswärtige Amt springt dann oft in die Finanzierung ein. Was wir selber zahlen müssen, ist oft halt diesen Einsatz anzufahren. Ne? Also quasi den Einsatz zu planen, in den Einsatz zu gehen. Das finanzieren wir tatsächlich aus Spenden. Ansonsten werden wir da mittlerweile, wir könnten das gar nicht zahlen. Also medizinische Einsätze sind einfach so teuer, dass wir als Organisation einfach zu klein, dass wir ohne diese Förderung gar nicht auskämen.
Vielen Dank, dann haben wir da vorne eine Frage.
Habt ihr ein Rotationssystem, dass ihr die Teams austauschen könnt? Und wenn ja, reicht das Intervall oder bräuchte eigentlich ein kürzeres Intervall?
Tatsächlich ist es...
Eines der Riesenprobleme, die es tatsächlich vor Ort gibt, ist, dass die Slots, die nach Gaza rein und rauskommen, total begrenzt sind. Das heißt, die UN hat sozusagen totale Probleme, Leute rein. Also wir müssen immer über UN-Ticket rein und raus. Und das wird einfach für uns immer weniger. Deswegen am Anfang, als wir angefangen hatten, waren 2 Wochen Missions. Als ich dann dahin bin, sind es 4 Wochen Missions gewesen. Das hat sich jetzt, glaube ich, ganz gut eingependelt.
Mittlerweile sind 6 Wochen.
Ja, oder es hat sich so lala eingependelt. Genau, also dementsprechend ist es halt extern leider ein bisschen vorgegeben. Mir wäre persönlich weniger als 4 Wochen lieber gewesen, aber... Ja.
Und was sich auch verändert hat, ist, dass wir nicht mehr ganze Crews reinschicken, so wie am Anfang noch, die wir dann auch gemeinsam vorbereiten und dann losschicken konnten. Wir können mittlerweile, glaube ich, immer 2 Leute tauschen. Ne? Das oder ne, ein bis zwei Personen können rein rotieren. Das heißt, die Crews lernen sich teilweise dann erst vor Ort kennen oder sind teilweise dann auch nur noch eine kurze Zeit miteinander zusammen und dann kommt schon wieder der Wechsel. Also das hat sich auf jeden Fall sehr verändert.
Ja. Vielen Dank. Dann haben wir hier vorne im hinteren Mikrofon noch eine Frage.
Hallo, beim Workshop letztes Jahr habt ihr gemeint, ihr wisst nicht, ob es überhaupt möglich ist für euch nach Gaza zu fahren, weil ihr nicht sicher sein könnt, dass die Kommunikation zwischen einem Team sichergestellt ist. Ihr habt gemeint, dass es damals selbst für die UN nicht wirklich möglich war, Kommunikationsgeräte wie Satellitentelefone oder Handys einzuführen und dass ihr deswegen nicht hinfahren könnt. Wie hat sich das gelöst?
Ich sage mal so, wir wurden von höchster Stelle am Anfang des Einsatzes aufgefordert zu schmuggeln, das haben wir gemacht. Also alle haben gesagt, schmuggelt den Scheiß irgendwie rein. Und so haben wir Kommunikationsmittel jetzt drin. Also wir haben Satellitentelefone, wir haben Garmin InReach. Das hat sich ein bisschen gebessert, aber es ist schon so, dass ich tatsächlich im Alltag, das zeigt sich auch wie in keinem anderen Krisengebiet, die Kommunikation mit dem Team, die ist massivst limitiert. Und das macht es natürlich auch nochmal total schwierig tatsächlich. Ne? Es gibt immer wieder so Hotspots, also es gibt das sogenannte Joint Humanitarian Operations Center, das JHOC. Wo die UN auch sitzt und die WHO auch sitzt, da gibt es dann auch WLAN, das wir nutzen können. Wir haben ein eigenes WLAN im Haus, das ist aber super erschreckend langsam und es reicht meistens noch nicht mal zur WhatsApp-Telefonie. Aber wir können zumindest mit dem Team im Austausch stehen.
Und dann ist da gerade noch eine Frage reingekommen.
Ja, moin. Meine Frage wäre, den Journalisten wurde ja häufig gesagt, ihr dürft nicht einreisen, auch mit entsprechenden fadenscheinigen Ausreden, wie man könnte bei den Operationen irgendwelche Taktiken verraten. Gab es Berührungspunkte mit irgendwelchen israelischen Checkpoints, wo man dann eure Ausrüstung durchsucht hat oder euch unterstellt hat, dass ihr für irgendeine Seite arbeitet, die unerwünscht ist? Oder wie lief das so während der laufenden Operationen in Gaza ab?
Gibt's ständig. Von allen Seiten. Also ständig von allen Seiten wirst du beschuldigt, für die andere Seite irgendwie da zu sein. Tatsächlich, die israelischen Checkpoints sind hardcore. Das, da darf man auch kein Blatt vom Mund nehmen. Genau, die Untersuchungen selbst von Transporten mit Patientinnen, die sind hardcore. Selbst da stehst du zum Teil stundenlang in so einem Checkpoint, in so einer Kontrolle, obwohl du überhaupt mit dem Patienten oder Patientin dabei hast. Das Gleiche kann dir aber auch passieren an einer illegalen Straßenkontrolle von einem Clan. Das Gleiche kann dir auch passieren. Also das ist halt das, womit man in solchen Kriegsgebieten rechnen muss. Und ja.
Die Hamas hat auch noch aktive Checkpoints dort. Also ja. Nicht durchgehend besetzt. Aber ja.
Dann haben wir da vorne noch eine Frage.
Was war so eure Erfahrung mit so der Verfügbarkeit von medizinischem Equipment? Also musstet ihr im Wesentlichen mit dem arbeiten, was ihr mitgebracht habt? Oder ja, was war so in den Krankenhäusern vorhanden? Wie sah es so aus mit Hilfslieferungen? Wie viel kam da so an?
Ich kann anfangen, dann nur. Als ich da war, kam von der WHO die Durchsage bei einem Meeting, dass die Böden in Krankenhäusern mit normalem Wasser geputzt werden. Alles, was da sozusagen an institutionellem Kram ist, ist am Ende. Alles, was Verbrauchsmaterialien sind. Und wir kriegen halt die Sachen nur rein, die halt sozusagen Leute mit in ihrem Gepäck mit reinkriegen können. Das heißt, ich hatte einen 120 Liter Duffelbag mit dabei, der halt voll war mit Stuff, von dem ich nicht wusste, was es ist. So, also halt irgendwie Medizin-Stuff.
Ein großes Problem ist tatsächlich, dass am Anfang sehr schnell sehr viele Hilfslieferungen kamen und die Hilfslieferungen aber nicht koordiniert quasi abgearbeitet wurden. Also dass einfach der logistische Apparat dahinter gar nicht existierte. Das heißt, es war klar, in Gaza gibt es volle Warenhäuser, aber kein Mensch wusste, was ist eigentlich wo und in welchen Mengen und in welchem Zustand tatsächlich. Das ist auch bis heute, glaube ich, noch ein bisschen so. Ne? Also das ist vor Ort tatsächlich ja, ein wahnsinniges Chaos.
Dann haben wir noch eine letzte Frage mit der Bitte, sie kurz zu stellen und möglichst knackig zu beantworten.
Ihr habt ja auch PatientInnen transportiert aus Gaza und ich wollte fragen, wie ihr das gemacht habt, unter welchen Bedingungen wurde das erlaubt?
Ja, wir haben Patienten aus Nordgaza nach Südgaza transportiert und wir machen auch Transporte international, also aus Gaza raus. Und das ist mehrere Ebenen über uns quasi. Also wir sind nur die Ausführenden. Das verhandelt quasi die WHO, das verhandelt die UN mit den Konfliktparteien. Und das Wort wird wahrscheinlich wieder um die Ohren gefeuert. Also das verhandelt die UN mit Israel und auch mit der Hamas. Dass also klar ist, welche Patientinnen, ne, sind ja dann vor allem halt Schwerstverletzte, viele Kinder, die auch versucht werden rauszubringen. Das wird von der WHO organisiert und wir machen dann nur die Durchführung.
Damit sind wir am Ende der Zeit. Wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr die drei bestimmt auch auf dem Kongress noch und könnt sie ansprechen. Gerne auch einen Dank äußern. Und den könnt ihr jetzt auch noch mal als Dank an die Arbeit von Sebastian, Annalea und Nick im Applaus äußern. Danke euch.